Also wir haben gesagt, dass wir eine neue Predigtserie anfangen wollen und das ist das Thema der Himmel. Und die Frage nach dem Himmel und ob er mir überhaupt was bringt und vor allem, was hat das für mich zu bedeuten für hier auf dieser Erde. Und ich habe gedacht, wir könnten vielleicht einfach verschiedene, so ein paar Zitate aus den Lesungen nehmen, jeden Sonntag, die nächsten folgenden 3 Sonntage und Samstagabend, was auch zum Sonntag zugehört. Um ein bisschen darüber mehr zu reflektieren, was sagt uns das Wort Gottes über dieses Thema? Und die 3 Sätze, die ich so heute herausgreifen möchte, ist erstmal aus dem Halleluja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Was heißt denn das? Ewig leben. Und dann zweitens, zweiter Satz, vielleicht könnte sein aus der 2. Lesung, was wir gehört haben. Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen. Und das Dritte wäre vielleicht dieser Satz, was wir im Evangelium gehört haben, nicht? Jesus schaut auf diesen Zachäus hinauf und sagt zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter. Also das wäre so der Ausgangspunkt. Und erster Gedanke, okay, was heißt das ewige Leben eigentlich? Und wie kommen wir dahin? Und das Problem ist, um dahin zu kommen, muss man halt sterben. Und das ist ein bisschen mühsam. Oder? Und trotzdem, wenn ich so auf meine eigene Geschichte zurückschaue, wahrscheinlich habt ihr alle so Begegnungen auch mit dem Tod gehabt. Also irgendwie kommen wir nicht umhin, über das ewige Leben und über den Himmel nachzudenken, ohne über den Tod nachzudenken. Und die Frage ist aber, okay, wie sieht man denn überhaupt den Tod? Ich glaube, man kann ihn nur richtig verstehen, wenn wir den Himmel mit ins Spiel bringen. Ich denke zurück an so ein paar Erfahrungen, die ich hatte als junger Mensch. Es gab sehr viele Todesfälle in meiner engsten Umgebung. Ich habe meinen Vater verloren, ich habe meinen besten Freund verloren, und von unserer Nachbar-Ranch, sein Vater hat ihn beim Ausladen von einer Dreschmaschine überfahren, eine Riesentragödie, furchtbar, weil eine Sicherung nicht funktioniert hat und er war am rechten, falschen Ort, im falschen Moment, mit dem ich alles gemeinsam gemacht habe früher. Dann eine Freundin von mir ist tot umgefallen, als sie die Wäsche von ihrer Mutter aufgehängt hat, mit 21 Jahren mit einem Gehirnschlag. Und dann auf unserer Eishockeymannschaft, wir hatten eine geniale Eishockeymannschaft. Ich muss kurze Klammer machen. Ich habe heute so ein unglaubliches Erlebnis gehabt. Wir haben heute Morgen Alpha-Kurs im Café Kasper gehabt und da komme ich und ich treffe da einen Typen und der stellt sich vor, und er sagt, er arbeitet jetzt für die Diözese Wien als irgendwie Redakteur von irgendeiner Zeitung. Ich kenne ihn doch, ich kenne ihn doch. Und dann erinnere ich mich, und der hat auch sich erinnert, dass wir mal geredet haben. Ich habe den mal angesprochen auf der Straße im Kagran, weil er eine riesen Tasche, Eishockeytasche hatte. Und ist gelaufen und dann kamen wir ins Gespräch und dann wollten wir uns mal wieder treffen. Er wollte mich mal einladen, Eishockey mit ihm zu spielen, mit seiner Mannschaft. Und wir haben die Telefonnummer gegenseitig verloren und habe keinen Kontakt mehr gehabt. Und habe gedacht, naja, also den sehe ich nie wieder, der hat auch mit Kirche gar nichts im Hut. Und jetzt arbeitet er für die Erzdiözese und er geht zu unserem Anruf. Ist unglaublich. Aber gut, Klammer wieder zu. Und wir hatten halt eine echt geniale Eishockeymannschaft und leider ist unser Torwart ist in einen Autounfall ums Leben gekommen. Zusammen mit 3 anderen Leuten, der war nicht angeschnallt. Und damals war es bei uns noch nicht, also Gesetz, angeschnallt zu sein. Dann kam irgendwann mal das Gesetz und es gab jemanden, einen Typ, der ist vor der Polizeistation mit seinem Gurt aus dem Fenster rausgegangen, weil der, Gurt ist eine andere Geschichte. Und sogar, also es gab in unserem Dorf jemand, der umgekommen ist, während ein Eishockeyspiel. Nicht jemand hatte ein Geldstück auf das Eis geworfen und er hatte ein Breakaway, also nur er und der Torwart, und er geht mit voller Wucht auf das Netz zu und er steigt auf dieses Geldstück mit seinem Schlittschuh und rutscht aus und knallt mit seinem Kopf gegen den Pfosten. Und damals war es so, dass die Pfosten, die waren so Röhre und die waren auch so kleine Stöpsel im Eis und man musste so dass das Netz sich bewegen würde, ein bisschen nach oben bewegen. Heute sind die alle auf Magneten, das heißt, Also da gibt es, naja, nicht alle, sag ich das noch schon, viele sind auf Magneten, wo es eine gute Arena gibt und da gibt es kein Problem. Nicht? Aber der hat halt das Ding nicht nach oben, sondern horizontal getroffen. Der Pfosten hat sich überhaupt nicht bewegt und er war in Koma und 3 Stunden später tot. Und ich rede so gelassen darüber heute. Es sind halt sehr viele Jahre, sehr viel Wasser unter den Brücke gegangen, seitdem natürlich. Aber damals war es nicht lustig. Nicht? Und du fühlst dich so langsam als hätte, und auch gerade mit meiner Glaubenskrise und weg von der Kirche und so, als hätte jemand den Teppichboden, oder nicht den Teppichboden, den Fußboden unter dir weggenommen. Du bist in freien Fall, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte einen Onkel, der ist in einem Dreschmaschinenunfall umgekommen, das Leben, wir haben nur noch einen Handschuh gefunden, der war einfach echt, echt arg. Und da waren eine Sache nach dem anderen. Und im Nachhinein, mir ist es gar nicht, also eigentlich war es gar nicht so total bewusst, aber es waren doch wahnsinnig viele Leute, wenn ich so jetzt im Nachhinein zurückdenke, nicht? Und dann das Krasseste, und ja, vielleicht sollte man es gar nicht erzählen, aber ich hatte eine Cousine, die war 18 und die hatte Leukämie. Und ich habe sie besucht im Krankenhaus 2 Wochen, bevor sie gestorben ist. Ich war selber vielleicht 17 oder 18, kann mich nicht genau erinnern, in dem Moment. Und ich werfe das nicht vor, ich glaube, ich habe so immer diese Geschichte irgendwann mal erzählt, aber ich möchte sie auch nicht beurteilen, also bitte nicht falsch verstehen, es gibt verschiedene Gründe dafür, nur mich, ich möchte nur über, also mein Eindruck auf mich selber, ich war halt schockiert, weil der einzige, also sie, ihr einziger Wunsch, bevor sie stirbt, war Sex zu haben. Und gut, das kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen, aber nur mich hat es irgendwie total, also ich war nicht der Frömmste in diesem Moment und ich habe gedacht, also ich wusste ja nicht, wie lange sie noch leben wird, nicht? Aber du triffst vielleicht deinen Schöpfer, weiß ich nicht, sollte man nicht irgendwelche anderen Gedanken haben und vielleicht Frieden mit Gott machen und so. Und ja, und diese ganze Zeit, also eine Sache nach dem anderen, ich der immer dachte, ich habe mein ganzes Leben in Kontrolle und ich weiß genau, was ich alles so machen werde und wo ich hingehe und was ich studieren werde und wie mein Leben laufen wird, weil man merkt, ich habe mein Leben überhaupt nicht in Kontrolle. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll für euch ist oder ob das irgendwie, ja, dass ihr nachvollziehen könnt. Aber in diesem Moment habe ich gemerkt, oder besser, es kam eine Frage immer prägnanter auf in mir. What on earth are you doing with your life? Nicht, was um Himmels Willen machst du mit deinem Leben? Nicht, was für Tore möchtest du eigentlich schießen in deinem Leben? Welche Richtung nimmst du? Nicht, was willst du da eigentlich tun mit deinem Leben? Und ich hatte schon diese Frage alle beantwortet gehabt vorher. Aber auf einmal, der Angesicht des Todes von so vielen also Freunde, Verwandte, meinen eigenen Vater, hat mir geholfen, einfach nochmal ganz neu meine Prioritäten zu setzen. Nochmal ganz neu zu überlegen, was ist denn wirklich wichtig in meinem Leben? Und ja, Freitagabend und Samstagabend war viel Spaß und wir haben unser eigenes Bier gebraut. Wir hatten ein tolles Bier gebraut, es war super billig. Wir hatten unser Ranch war auf der Grenze zu USA und auf der Südseite war ein Hopfenfarm von Budweiser und da konnte man genial, also Hopfen irgendwie, also ohne Ende. Ja. Meine Eltern, nachdem ich in den Stoß eingetreten bin, haben das ganze Bier ausgeschüttet. So eine Schande. Das ist passiert und das Zweite, was passiert ist, unser Pferd wurde immer fetter. Und irgendwann hat man Salami aus meinem Pferd gemacht. Traumatische Erfahrung der Jugendzeit. Und was ich halt damit sagen will, ist, also ich habe mir nachher überlegt, warum hat mich das so beeindruckt? Weil, und ich weiß, für viele vielleicht würde die Reaktion genau das Gegenteil sein. Ja? Es wird sie noch mehr, wenn sie irgendwie ein Problem haben mit Gott, würde sowas sie völlig wegbringen von Gott. Ja? Also wie kann er das zulassen und so. Wie, und du sagst ja, es ist ein liebender Vater. Aber für mich hat es halt einfach neu die Frage gestellt, was machst du mit deinem Leben? Was ist das Leben eigentlich? Was meint Jesus in ihm? Was ist das ewige Leben vor allem? Und ich denke, das Horizont, also die Möglichkeit, dass es ein ewiges Leben gibt, hat diese Frage überhaupt einen Sinn gegeben. Weil wenn alles sowieso nach dem Tod ja aus ist, dann ist ja eh alles wurscht, was wir hier machen, oder? Dann gibt es auch letztendlich kein Schönes und kein Hässliches, kein Gutes, kein Böses. Alles ist irgendwie egal, weil sowieso dieses ganze Universum mal in ein Riesengrab enden wird. Nicht, alles wird eh einmal aus sein und dann ist es vorbei und dann ist es alles letztendlich wurscht, wurst, wie die Amerikaner sagen würden, wenn sie Deutsch versuchen zu reden. Und daher glaube ich, also die Frage des ewigen Lebens ist schon auch wichtig, sogar um uns unser Leben hier auf dieser Erde zu betrachten, weil wenn es diese Zukunft nicht gibt, wenn es keine Zukunft gibt, dann ist doch, dann hat Paulus auch recht gehabt, wenn er sagt, dann essen wir und trinken wir, und er zitiert einen Philosoph, einen Skeptiker von damals, von seiner Zeit, essen wir und trinken wir, sind morgen sind wir tot. Nicht? Dann sind wir die als Christen sicherlich die verrücktesten aller Menschen. Da sind wir sehr zu bemitleiden. Genau, wir sind sehr zu bemitleiden als Christen. Nicht, weil, ich meine, warum machen wir die ganzen Anstrengungen und was lohnt sich so, ist ja eh alles egal. Such dich selber, verwirkliche dich selbst. Nicht? Das sollte dann unser Evangelium sein. Also ich glaube, der Tod macht nur Sinn, also diese Perspektive, und dass wir auch mal, also das hilft uns, diese Gedanken können uns helfen, können uns natürlich, müssen wir nicht jeden Tag machen, diese Gedanken, was ich gerade jetzt durchgespielt habe, und ich mache es auch persönlich natürlich nicht jeden Tag, aber ab und zu mal, und dann in der Perspektive vor allem der Ewigkeit, ja, es macht nur Sinn, sich diese Frage zu stellen, glaube ich, wenn es überhaupt einen Himmel gibt. Und warum? Weil dann andere Fragen sich beginnen, dann irgendwie aufzudrängen. Ja? Also irgendwie, ich habe mir überlegt, ein bisschen Benedikt mal gelesen, warum verdrängen wir überhaupt diese Frage so oft des Todes? Wahrscheinlich gibt es verschiedene Gründe. Ja? Vielleicht könnte ein Grund sein, dass wir Angst haben vor dieses Unbewusste, diese Angst vor der Vernichtung und dieses nicht wirklich hinnehmen können, dass alles, was groß und schön war, in unserem Leben einfach weg sein soll. Oder vielleicht ist es, weil wir Menschen sind, die sie vor allem sich verwirklichen, wenn wir lieben. Und Liebe will ja immer die Ewigkeit für den anderen auch gerade. Und dann zu denken, es soll alles aus sein und der darf nicht ewig sein und der andere, die Liebe zieht doch letztendlich nicht auf die Ewigkeit. Und dann ist es wiederum die Liebe auch wurscht und das zerstört dann die Liebe. Und dieses sich zerstörende Liebe, das können wir auch nicht so wirklich hinnehmen. Vielleicht verdrängen wir den Tod manchmal, weil wir auch irgendwie merken, also dieses Thema Gericht, das irgendwie hört sich so an wie Drohbotschaft aus dem Vormittelalter, irgendwie vorletzten Jahrhundert. Aber so ganz los lässt es vielleicht uns doch nicht, dass, also eigentlich irgendwie zu denken, dass ein Hitler und eine Mutter Teresa letztendlich das Gleiche haben, also das lässt uns auch nicht irgendwie ganz zufrieden. Dass es letztendlich egal war, ob du ein Hitler oder eine Mutter Teresa warst. Irgendwie, dass da vielleicht Gott etwas wie Gerechtigkeit und dass diese Gerechtigkeit auch irgendwie ein Teil der Liebe ist. Ja, also es gibt verschiedene Gründe, warum wir vielleicht das manchmal verdrängen, aber ich glaube, es lohnt sich echt, mal ab und zu mal sich diese Frage, also sein Leben vorzustellen. Nicht? Also was, wenn ich jetzt zurückschauen würde in 20, 30 Jahren und 50 Jahren oder 80 Jahren, ja, man wird, und ich vor diesem Augenblick stehen würde, wie würde ich gerne gelebt haben? Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, irgendwie, das kommt aus diesen zweiten Lesungen von Paulus, wo er sagt, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn ein prophetisches Wort oder eine Rede oder in einem Brief, der angeblich von uns stammt, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da. Nicht, weil manche Leute damals gesagt haben, Jesus wird jetzt bald wiederkommen, es ist der Ende der Welt und es ist 2012 hieß dieser Film, der dann doch nicht, also die Welt geht unter in 2012 und sie ging schon unter in 2000 und sie geht halt jede paar Jahre unter. Oder wie das Lullaby von meiner Mutter, das ich letzte Woche, glaube ich, vorgesungen habe. Nicht, wenn du ein, nee. Am 15. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Nicht, hat meine Mama mir immer gesungen, als ich ein kleines Baby war. Zum Einschlafen. Aber der Punkt ist halt, die Welt geht immer wieder unter. Für mich halt, nicht, weil ich halt irgendwie mal nicht da sein. Also wenn eine Sicherheit in unserem Leben gibt, ist es ja, dass wir nicht irgendwann mal sterben werden. Also da geht es nicht um und um. Also das kommt halt irgendwann. Und es ist interessant, dass Paulus aber erwähnt, schau, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen. Nicht? Vor dem Angesicht der Vernichtung, vielleicht schaffen es manche sehr stoische Menschen da keine Angst haben. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben schon ein bisschen Angst vor dem Tod. Und das Interessante eben ist, glaube ich, die Perspektive des Himmels kann sogar unser Gefühl, nicht nur unser Glauben, unser Verstehen und meine Willensentscheidung, ja, ich halte mich fest am Glauben am Himmel, sondern sogar unser Gefühl vor dem Tod irgendwie auch ändern. Wir haben da einen anderen Zugang. Wir beginnen das ganze Leben anders zu sehen, weil wir vielleicht nicht beginnen zu denken, ich meine, vielleicht könnten wir uns den Tod vorstellen. Vielleicht ist er wirklich ein Anfang. Vielleicht ist er wirklich nicht das Ende. Vielleicht ist der Tod eigentlich so eine Art Tür, so Narnia-mäßig, nicht, wo man eintritt in ein Leben, das die unglaubliche Fülle ist am Leben. Nicht ein statisches, auf eine Wolke irgendwie herumfliegen und nicht sich bewegen, den ganzen, mich mit irgendwelchen Cherubinen, die super fett sind und irgendwelche Harfen spielen, sondern eine Fülle am Leben. Nicht? Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und Fülle haben. Und stellt euch vor, also wenn das jetzt wirklich ist und nicht nur bla bla ist und irgendwie Theater, stellen wir uns vor, das könnte wirklich so sein, dass der Tod eigentlich der Eingang ist zum wirklichen Leben. Und das, was wir hier erleben, alles nur eine Vorbereitung ist. Dass es schön ist und wunderbare Momente hat und 4000er besteigen und Schwarzbärsteak essen. Meine Eltern waren gerade zu Besuch und haben erzählt von einer Plage von 140 Schwarzbären in unserem Dorf. Nicht? Da müssen wir schon ein paar abschießen und ein paar Steaks, Schwarzbärsteaks essen. Besonders nachdem er gerade einen Lachs mir weggegessen hat, dieser Schwarzbär. Wie konnte er nur? Nicht, das war mein Lachs. Aber gut. Und das ist alles gut und schön, aber es ist nichts im Vergleich zu was vielleicht auf der anderen Seite von dieser Tür sein könnte. Und wenn wir immer mehr aus dieser Perspektive leben, eigentlich, boah, Jesus bereitet uns eine Wohnung vor, nicht Johannes Kapitel 14. Er bereitet uns etwas vor. Er möchte uns ein unglaubliches Geschenk geben. Nicht? Dann beginnen wir vielleicht den Tod auch anders zu sehen. Es gibt so ein herrliches Gebet von einem russischen Soldaten, der gefallen ist im Zweiten Weltkrieg, der ein Deutscher in seiner Jacke hat, dieses Gebet gefunden hat. Und leider, also der Pater Timo hat mir den Gefallen getan und mir dieses Gedicht geschickt. Aber wir beide haben es in einem Vortrag gehört und wir merken, dass der zweite Teil des Gedichtes irgendwie nicht auf Deutsch irgendwo im Internet aufzufinden ist. Und deswegen habe ich es hier auf Italienisch gefunden, den zweiten Teil. Und dieser Soldat, er ist in der Nacht in einen Krater, so von einer Bombe, die geschlagen ist, und versucht dort zu übernachten. Und er spricht jetzt zu Gott und sagt, jetzt sorry für meinen Versuch aus Italienisch zu übersetzen, aber hörst du mich, Gott? In meinem ganzen Leben habe ich nie mit dir geredet, aber heute wollte ich Grüß Gott sagen, möchte ich Grüß Gott sagen. Du weißt, dass was sie mir seit meiner Jugend gesagt haben, dass du nicht existiertest, dass du nicht existierst, nicht, er ist im kommunistischen Russland aufgewachsen. Und ich, Blödmann, habe das geglaubt. Aber ich wurde heute von der Schönheit der Schöpfung einfach aufgewühlt oder einfach presso, also so, er wurde irgendwie gepackt von der Schönheit der Schöpfung. Heute plötzlich, als ich die Tiefe dieser Größe gesehen habe, als ich über mir diesen sternenbedeckten Himmel gesehen habe, heute wurden meine Augen geöffnet. Überwältigt habe ich dein Licht verstanden. Wie konnte ich nur so brutally, sagen wir das auf Deutsch, brutamente, crudamente, unfairerweise, auf so einen Holzweg sein. Ich weiß es nicht, Herr, aber du reißt mir jetzt die Hand und hilf mir zu glauben an diesen Wunder, das du jetzt gemacht hast. Und wenn ich es dir sage, wirst du sicherlich verstehen. Aus dieser tiefen Hölle schreie ich zu dir. Das Licht ist heute in mir aufgegangen. Ich weiß auch nicht, was ich dir mehr sagen soll, außer dass ich mich wahnsinnig freue, dich kennengelernt zu haben. Zu Mitternacht sollen wir attackieren. Und ich habe Aber ich habe keine Angst, denn du hast mich angeschaut. Also dieser Typ hat sein ganzes Leben als Atheist gelebt. Und jetzt innerhalb von also ein paar Stunden oder vielleicht in diesem paar Augenblicke vorher hat einfach auf einmal eine unglaublich tiefe Gotteserfahrung gemacht. Und auf einmal hat er überhaupt keine Angst vor dem Tod mehr. Er ist nicht in Furcht und Schrecken hineingejagt worden. Und dann sagt er, also wir sollen jetzt attackieren, aber ich habe keine Angst, denn du hast mich angeschaut. Hör zu. Ist das nicht das Signal? Also sie sollen jetzt anfangen, die Deutschen zu attackieren. Was soll ich tun? Es war so gut, mit dir zu sein. Und jetzt habe ich nur noch Zeit, dir zu sagen, wie du weißt, dieser Kampf, der wird ziemlich brutal. Und es kann sein, dass in dieser Nacht werde ich an deine Tür klopfen. Und ich weiß, dass ich auch niemals dein Freund war, aber könntest du mich trotzdem einlassen? Ich bin so eine Einfachheit, irgendwie so wunderschön, wie er das sagt. Und ich weine nicht, da du mich jetzt ja siehst und meine Augen geöffnet sind. Herr, verzeih mir. Ich gehe jetzt und ich habe den Eindruck, dass ich nicht wiederkehren werde. Aber was für ein Wunder. Ich fürchte nicht mehr den Tod. Und er ist in dieser Nacht gestorben. Und ich denke, das kann der Glaube tun in uns. Nicht? Wenn wir beginnen, diesen Tod aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. Ein letzter Gedanke. Und das ist aus dem Evangelium. Was ist das ewige Leben? Und hier erinnere ich mich an eine Predigt von Bischof Oster, den vielleicht der eine oder andere mal kennen. Der ist ein Bischof in Passau, ziemlich neuer Bischof dort, der mich sehr beeindruckt. Und in seiner Eröffnungspredigt, als er Bischof wurde, am Ende seiner Predigt sagt er, ihr müsst mir jetzt verzeihen, wenn ich wieder und dann schluckt er und man merkt, man kann gar nicht aussprechen. Und dann beginnt er wieder von vorne und sagt, nicht, irgendwann kann man das in YouTube sehen. Es ist sehr beeindruckend, einfach so emotional in diesem Augenblick ist und sagt nicht, und ich möchte mir echt verzeihen, wenn ich wieder, und dann versuchst du zwei, drei Mal und dann schafft es am Ende und sagt, wenn ich immer wieder zu euch über Jesus Christus spreche, der das Wesen ist von allem und alles, was unser Glaube ausmacht. Er ist das Zentrum von allem. Er macht es dann viel schöner, als was ich hier jetzt sage, aber das hat mich irgendwie so beeindruckt, nicht weil er so stark im Vordergrund stellt, das ewige Leben hat einen Namen. Und das ist Jesus Christus. Es ist die Freundschaft mit ihm. Und dieses ewige Leben hat von den Zachäus in den Evangelien heute begonnen. Nicht? Er ist aus seinem Gefängnis, seiner Sucht nach dem Geld, nicht? Er hat nur für das Geld gelebt, nicht mein Schatz. Und er ist befreit worden durch diesen Blick Jesu. Diesen Blick der Barmherzigkeit, diesen Blick, den er einfach annimmt, auch in seiner Unzulänglichkeit, wo er jetzt nicht leisten muss, um irgendwie die Liebe Gottes zu erkaufen, sondern er darf einfach sein, wer er ist. Und Jesus, der ihn anschaut und einfach ihn einfach erstmal annimmt. Und die anderen nehmen ihn nämlich gar nicht an, nicht? Das ist ja doch der Obersünder. Und der war nicht so ein toller Typ, nicht? Der hat die Leute Steuern hinterzogen. Das war für die Juden sowieso, er war ein Verräter für das Land. Und der war nicht irgendein Zollpächter, sondern der oberste Zollpächter. Und Jesus nimmt ihn an, wie er ist. Und alle sind empört. Wie kann das sein? So. Und er merkt, dieser Zachäus beginnt zu merken, was es heißt, auch im Buch der Weisheit in erster Lesung. Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst. Du liebst alles, was ist und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Und unser Glaube, gerade auch als Christen, denn die Auferstehung des Fleisches, wie wir in manchen Übersetzungen von der Glaubensbekenntnis sagen, das heißt, dass wir nicht nur mit unserer Seele irgendwo im Himmel landen werden, sondern dass wir selber, nicht? Also ist es ja eine Deklaration, eine Declaration für gerade in einer Welt, die eigentlich doch begeistert sein sollte, nicht, dass wir so einen Wert der Materie geben. Nicht, dass der Materie und der Körper des Menschen beginnt, in den Himmel einzugehen durch diese Freundschaft mit Jesus. Nicht, wenn wir jemanden lieben, einen geliebten Menschen, den nicht mehr haben, nicht, wir versuchen, ihn uns zu erinnern, wir machen einen Grabstein, wir schreiben Bücher über ihn. Aber letztendlich, okay, es bleibt ihm ein bisschen in Erinnerung, aber wir sind nicht fähig, den festzuhalten. Aber Gott ist fähig, den festzuhalten. Nicht, weil die Liebe Ewigkeit will und möchte. Und diese Liebe, von der wir sprechen, ist ja die Allmacht Gottes selber. Nicht? Und er will auch, dass wir ewig leben, jeden Einzelnen von uns, und ewige Freude mit ihm genießen dürfen. Ja gut, und was ich halt euch wünsche, mir wünsche, ist, dass wir immer mehr Menschen sind, die aus dieser Perspektive heraus leben. Nicht alles, was wir machen als Kirche, als Glaube, hat überhaupt keinen Sinn, wenn es keinen Himmel gibt. Dann sind wir ein Sozialclub, der auch seine Berechtigung hat, aber letztendlich gehen wir nach Hause, machen die Türen aus, die Lichter schalten, drehen wir ab, und es hat ja alles keinen Sinn. Nicht? Macht nur Sinn, alles, was wir tun, wenn es die Ewigkeit gibt. Und da wollen wir auch vielleicht gerade an diesem Wochenende den Herrn bitten, und jetzt kurz vor alle Seelen, dass wir am Dienstag oder Mittwoch feiern, dass er unseren Glauben stärke. Und dass dieser Glaube uns auch bewegt, immer wieder neu unser Leben auf ihn auszurichten, der alles trägt, auf ihn, der Jesus Christus ist, auf seine Freundschaft, unsere Beziehung mit ihm.